What's your name?
King Lou.
You call me Cookie. My mother died when I was born, and then my father died. I never stopped moving.
It's the getting started that's the puzzle. No way for a poor man to start.
You have a cow.
First cow in the territory.
It's ain't a place for cows.
Well, it's no place for a white man either.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 84 mit Debbie Eller.
Hallo.
Judith Niehaus.
Hi.
Und auch wenn Halloween vorbei ist, muss ich mich bei dem ganz persönlichen Horrorfilm stellen. First Cow von Kelly Reichardt, denn der ist jetzt neu im Kino. Ich bin Christian Eichler. Hi. Judith, hast du schon mal eine Kuh gemolken?
Ich habe überlegt, ob das die Einstiegsfrage ist.
Und bin ich so berechenbar? Die Antwort ist ja.
Aber meine Antwort ist nein. Aber ich habe letztens Cow von Andrea Arnold gesehen und da werden sehr viele Kühe gemolken. Also vielleicht zählt das halb.
Es ist das Jahr das Jahrzehnt der Kühe oder so auf jeden Fall. Jetzt die 29er. Genau, wir haben Cow von Andrea Arnold. Wir haben bald noch irgendwas. Na gut, dann haben wir Pig, Gunda. Wir haben auf jeden Fall Filme mit kurzen Titeln, in denen es um so typische Bauernhof Tiere geht, die aber vielleicht gar nicht so typisch porträtiert werden. Debbie, wie ist bei dir schon mal gemolken?
Ich glaube, es gab irgendwie mal bei dem lokalen Bauernhof so eine Holzkuh mit irgendwelchen Gummizisten, aber die fand ich gruselig, also nein.
Ich auch gar nicht. Ich kenne es nur aus dem Fernsehen, so wie jetzt bei diesem Film und auch sonst. Ich glaube, auch kein Tier geschlachtet, ausgenommen. Das ist mir alles fremd. Mal schauen, ob Kelly Reichardt uns das irgendwie näher bringt in diesem Film, der wie so ein Gespenst, finde ich, über diesem Podcast liegt. Also wir haben schon mal über den gesprochen tatsächlich, als er rausgekommen ist. 2020 Premiere auf der Berlinale gehabt. Das war noch die Zeit, wo wir uns alle noch umarmt haben und so dachten, Moment, aber in Wuhan ist doch irgendwas, vielleicht sollten wir das doch nicht machen. Ach, egal. Und dann kam ja alles, Lockdown und so weiter und so fort. Und wir haben lange gedacht, wir sollten dann nochmal eine Folge drüber machen. Und das war auch schon mal geplant. Und dann habe ich aber eine Pause eingelegt bei Katz. Und jetzt endlich machen wir das. Und wir drei mal miteinander. Jude, ich glaube, beim letzten Mal war die Diss in Literaturwissenschaft bei dir noch in Arbeit oder so. Die ist jetzt aber schon abgegeben, ne?
Die ist jetzt abgegeben. Und jetzt beschäftige ich mich wieder mit anderen Sachen. Nicht mehr mit meinem Dissertationsthema, zum Glück.
Was machst du jetzt?
Jetzt unterrichte ich bei Seminare und überlege, was ich als nächstes machen will. Denn es ist wichtig, immer ein Projekt zu haben, damit man nicht über blöde, moderne Sachen nachdenken muss, wie Kelly Reichardt das auch mal gesagt hat in einem Interview.
Ja, ist es wirklich eigentlich so? Also es ist, wird man dann irgendwann denkfaul oder so? Oder das richtige Leben crasht dann wieder rein?
Ach, man muss ja einfach irgendwie, wenn man weiter in diesem Zirkus der Wissenschaft bleiben will, sich neue Sachen überlegen, mit denen man sich beschäftigen will. Und das ist irgendwie jetzt das, was ich mache, ist eine etwas seltsame Phase, weil man so frei herumschwirrt, überlegt, worauf man jetzt wieder seine ganze Gedankenkraft stürzen möchte.
Debbie, schon, dass du auch mal hier bei Katz bist. Wir kennen uns schon vom Hörer in Discord-Treffen aus Berlin. Das haben wir gemacht zur Berlinale in diesem Jahr. Da bist du auch schon, ja, genau, so ein bisschen gewesen im Discord und so weiter. Und wir haben immer mal gequatscht, dass wir mal eine Folge machen wollen. Du bist aber eigentlich auch gar nicht hauptsächlich mit Filmen beschäftigt, oder?
Ja, wie man es nimmt. Also hauptsächlich in meinem Privatleben vielleicht schon, dass er als Studentin gar nicht so zu knapp kommt. Aber genau, ich studiere jetzt im Master Soziologie, habe auch gerade meine Bachelorarbeit abgegeben, die das, falls sie irgendwann kommt, ist noch ein bisschen down the road. Aber genau, jetzt geht's wieder voll los mit Zwangsliteratur lesen, sehr viele Seminare und so.
Siehst du viele Schnittmengen zwischen Soziologie und Film?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch im Bachelor noch Politikwissenschaft studiert und Komparatistik und das sind alles so ganz, ganz viele interdisziplinäre Dinge, die ich dir jetzt da mitgenommen habe, die man sicherlich in der Filmkritik nochmal verwerten kann oder auch einfach einen Film genießen kann, wie man will. Also es braucht ja auch nicht immer institutionalisiertes Wissen dafür.
Ganz kurz, man soll ja im Journalismus nicht irgendwelche Sachen so anreißen und dann nicht erwähnen, fragen sich Leute, was war es denn? Einmal noch kurz die Themen, noch einmal gesagt, Diss-Thema, Bachelorarbeitsthema.
Also ich habe mich mit typografischen Verfremdungseffekten in Gegenwartsliteratur beschäftigt, wenn die Schrift ganz komisch aussieht und nicht so, wie man denkt, dass sie in Romanen aussieht.
Und du?
Der Titel war zur Kommodifizierung und Entpolitisierung des Feminismus im Postfeminismus anhand der Rezeption von Frida Kahlo.
Dann wissen wir nämlich so ein bisschen, wo kommt ihr geistig noch so, was habt ihr, womit habt ihr euch rumgeschlagen so das letzte Jahr? Und vielleicht können wir das hier in diesen Film auch nochmal mit reinbringen, denn First Cow ist jetzt im Kino.
Pling, hallo, hier ist Christian aus der Zukunft. Dieses Pling habe ich übrigens von Kirk Hamilton aus dem Gaming-Podcast Triple Click geklaut. Da macht er das nämlich auch, finde ich ganz gut. Während ich da gerade so fröhlich gesagt habe, ja, der Film ist jetzt im Kino, wurde in Sachsen, wo ich ja wohne, in Leipzig, ein neuer Lockdown eingeführt. Das heißt, wir müssen mal schauen, so die nächsten Katzfolgen stehen eigentlich, aber da müssen wir mal gucken, ob wir bald wieder Klassiker machen müssen, wie lange geht das jetzt überhaupt und so weiter. Das werde ich auf jeden Fall mit Lukas in der neuen Mailbag-Folge besprechen, die wir auch diese Woche aufnehmen. Da sprechen wir auch über Amos Vogels Buch Film as a Subversive Art, also die Frage, was ist eigentlich Subversion, könnt ihr hören, wenn ihr uns unterstützt. Und ich sag's auch jetzt hier nochmal, eigentlich hatten wir in dieser Folge auch noch darüber geredet, dass ich das Kurzfilmfestival Köln besuchen werde. Da war ich jetzt schon in der Jury und da werden wir auch so ein bisschen drüber sprechen, Lukas und ich. Wie ist eigentlich so die Jury-Tätigkeit auf so einem Festival? War für mich alles ganz neu. Und Lukas war dann nämlich auch schon mal in der Jury. Und auch das gibt's im aktuellen Mailback. Und diese Folge, die ihr gerade hört, hätte eigentlich letzte Woche schon rauskommen sollen. Vielleicht habt ihr gemerkt, hä, wo war denn die Folge Katz? Und ich musste sofort zum Zug nach dieser Aufzeichnung, hab die Spur noch auf dem USB-Stick gepackt und mitgenommen. Und der hat die dann geschrottet und deswegen ging's nicht. Deswegen schneide ich die erst jetzt. Aber jetzt dann endlich unsere Meinung zu First Cow und in dieser Woche noch eine neue Mailback-Folge zu Amos Vogel, zum Kurzfilmfestival Köln, zum neuen Kino-Lockdown und noch ein paar anderen Geschichten. Die könnt ihr hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Alle Infos auf steadyhq.com/katz. Pling.
Der ist jetzt noch mal ins Kino gekommen. Der war ja schon auf Mubi, irgendwie, als wir die Folge damals machen wollten und es dann nicht geklappt hat. Und jetzt ist quasi der letzte Strohhalm, die letzte Chance, nochmal zu sagen, wir müssen darüber nochmal reden. Und der Film ist von Kelly Reichardt, sicherlich so eine der bekanntesten Regisseurinnen der Welt. Die ist schon oft bei uns an einem Special vorbeigeschrammt, sage ich mal. Also Sofia Coppola, Celine Sciamma, Claire Denis, Catherine Bigelow haben sie bisher ausgestochen, aber ich glaube, so lange kann es nicht mehr dauern, bis sie die Oberhand gewinnt. Die meisten ihrer Filme spielen in Oregon. Es geht oft um so ja Lebensentwürfe im größeren System und auch vor der Natur. Dieses Frontier-Konzept ist ganz wichtig, kommen wir bestimmt nochmal drauf. Und ich musste dann daran denken, ach, wir haben ja letztes Mal hier über Eternals geredet und Chloe Zhao, und die passen ja eigentlich auch so ein bisschen zusammen eigentlich, die beiden, oder beziehungsweise könnte man die auch beide diskutieren. Ich habe mal rumgeschaut und Hervé Meyer hat dazu einen Artikel geschrieben 2019 und nennt das New Frontier Cinema, was die machen, also quasi diesen Frontier-Mythos von der unberührten Natur und der Kultur, die dann erst dahin kommt und sowas, so ein bisschen dekonstruieren, auch durch verschiedene Sichtweisen und so weiter. Ich bin nicht so richtig vertraut mit Reichardt, ich erhebe mich da immer noch ein bisschen für das Special auf, habe aber Night Moves damals gesehen, der glaube ich als einer ihrer schlechtesten Filme gilt, ist so ein bisschen, die fetten Jahre sind vorbei mit Ökoterroristen, wäre wahrscheinlich heutzutage nochmal interessant, den zu schauen. Ich mochte den damals sehr. Judith, du bist eher Reichardt-Fan, oder?
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich vielleicht ein klein bisschen Fangirle, was Kelly Reichardt angeht. Also sie ist auf jeden Fall eine der Regisseurinnen, bei denen ich so auf den nächsten Film warte, den sie irgendwann machen, und mich dann ganz stark freue, wenn ich davon höre, was das neue Projekt ist. Und ich habe auch alle Filme gesehen, die sie gemacht hat, bis auf Ode, den es leider nur in einer vierteiligen Fassung, weil er die erste... Das erste Video fehlte, in sehr schlechter, von Arte aufgenommener Videoqualität auf YouTube gibt. Also falls irgendjemand meinen Tipp hat, wie man diesen Film sehen kann, freue ich mich über Hinweise, egal auf welcher Plattform das ist. Genau, aber sonst, ich glaube, Night Moves war vielleicht auch der erste Film, den ich tatsächlich gesehen habe, aber dann habe ich ganz schnell, obwohl der mir auch nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, alle anderen nachgeholt und fand auch Certain Women, den sie ja zuletzt gemacht hatte, richtig toll. Und ja, bin einfach ganz gespannt und fand es auch, diese Verbindung mit Chloe Zhao, ganz interessant, weil ich habe nämlich First Cow zum ersten Mal gesehen beim Filmfest Hamburg 2020 und da am gleichen Tag wie Nomadland, beides im größten Cinemax in Hamburg. Und das war natürlich ganz tolle Erfahrung, und die da auch so nebeneinander zu sehen mit diesem vielleicht New Frontier Cinema, und freue mich natürlich jetzt auch, dass er nochmal ins Kino kommt. Also ich habe ihn jetzt auch zweimal auf Mubi gesehen, aber ich finde, er passt schon sehr schön auf die große Leinwand. Und wenn jemand das noch nicht genutzt hat, dass er ja schon online war, ist auf jeden Fall gut, da ins Kino nochmal zu gehen.
Genau, falls die Kinos aufbleiben, wir hoffen, dass wir nicht, so wie wir diesen Film immer wieder hochspülen, auch diese Debatten jetzt jeden Winter haben und diese Angst und gibt es die Kultur noch und so weiter. Rivers of Grass war damals 1994 das Debüt, so ein Achtungserfolg, und das fand ich nochmal interessant, dass sie gemeint hat, dass sie da nach 10 Jahren eigentlich keinen Film finanziert bekommen hat und es auch daran lag, dass sie eine Frau ist. Ihr Kino ist ja auch offen politisch. Mix Cutoff noch so, der andere, würde ich sagen, sehr bekannte Film von ihr, und übrigens, bevor sie dann First Cow gemacht hat, sollte sie eigentlich so einen magischeren Film in Europa drehen, was dann erstmal nicht geklappt hat. Die arbeitet mit John Raymond zusammen, und das wusste ich auch nicht vor der Recherche jetzt nochmal für diesen Podcast, dass First Cow ja auf dessen Roman The Half-Life basiert, aber nur sehr lose. Und was man ihr schon mal sehr hoch anrechnen muss, ist, dass in diesem Roman geht es eigentlich auch darum, wie ein Film gedreht wird. Und diesen Plotline hat sie aber sich gespart hier. Das finde ich immer ganz interessant, wenn man sich als Regisseur oder Regisseurin gegen sowas verwehrt. Der ist aber mittlerweile sehr teuer. Also dieses Taschenbuch kostet irgendwie 70 Euro oder so. Wahrscheinlich war die Auflage nicht so hoch. Und was übrigens auch interessant ist, keine Kuh in der ursprünglichen Geschichte. Und was ich auch noch spannend fand, sie sagt über ihre Filme, das sind Glimpses of People Passing Through. Und diese beiden People sind hier wahrscheinlich Cookie und King Lou. Der Film First Cow eröffnet mit einem Zitat von William Blake: The bird, a nest, the spider, a web, man, friendship. Und William Blake, ja auch so ein Autor, der ja zu Lebenszeiten nicht so richtig gutiert wurde eigentlich und dann erst später halt bekannter wurde. Und hier geht's ja auch so ein bisschen um so eine Zeit, die vergangen ist, und um Geschichten, die vielleicht nicht erzählt worden sind. Also haben wir vielleicht auch dieses Neo-Frontier-Motiv schon drin. Denn der Film beginnt damit, dass in der Jetztzeit eine Frau zusammen mit ihrem Hund am Colorado River entlang geht. Wir sehen so ein ganz großes Containerschiff, wir hören Flugzeug, die Autobahn und so weiter. Also wir merken, dieses Land ist erobert und nutzbar gemacht worden, und der Hund findet dann so einen Knochen, und sie gräbt weiter, und wir sehen, da ist ein Grab und da liegen zwei Skelette relativ daneben, nicht eng umschlungen, aber so nebeneinander darin, und wir fragen uns natürlich, wer ist das eigentlich? Im Buch wird das übrigens beim Filmdreh, glaube ich, entdeckt, und hier ist es aber anders. Und ja, wir erfahren dann halt auch, zu wem diese Skelette wahrscheinlich gehören, zumindest schwebt diese Fragestellung über den Film. Es gibt einmal Cookie, das ist ein Koch, ist mit einer Gruppe Trapper unterwegs, 1820 eben im Westen der USA an der Frontierlinie, und King Lu ist Händler, kommt ursprünglich aus China und ja flieht vor russischen Jägern, und Cookie hilft ihm dann, er findet ihn da nackt quasi im Gebüsch sitzen, und später ja sind sie an so einem Fort, so einem kleinen Western-Ort, ganz dreckig, ganz schmierig, jeder muss da irgendwie gucken, wie er so über die Runden kommt, und die beiden treffen wieder aufeinander und fragen sich, was sie vielleicht für ein Business aufmachen können, also vor allem King Lu fragt sich das, und irgendwann kommt ihnen die Idee, Oily Cakes zu backen, so ein Gebäck, für das sie Milch brauchen, und es gibt aber nur diese First Cow, die wirklich wie so ein Superstar eigentlich auf so einem Floß dahin gefahren wird, die da von dem Governor ist es, glaube ich, nicht, er hat einen anderen Titel, die dem gehört, und sie entscheiden sich dann, das finde ich auch ganz witzig, in dem Dialog geklärt, wo King Lu dann fragt, ja, wie oft kann man eine Kuh eigentlich melken? Kann man eine Kuh auch nachts melken? Und dann, ja, kann man. Und dann stehen sie sich quasi immer in dem Garten, melken diese Kuh, machen diese Cakes, und irgendwann haben sie aber Angst, dass eben, ja, diese Machtperson da irgendwie davon Wind bekommt am Ende von ihrem kleinen Verbrechen. Und diese Cakes werden halt immer beliebter, erfolgreicher. Sie können eigentlich jetzt, sie sind eigentlich gemachte Männer, aber ihr Leben, ihr Business basiert natürlich auf einem Verbrechen. Und dann, genau, sind wir im Film dabei, was sich daraus noch so ergibt. Debbie, du hast ihn auch schon vor langer Zeit gesehen, aber jetzt auch nochmal geschaut. Was sind so deine Gedanken zu First Cow?
Ich finde, es ist allgemein ein guter Film. Es gab ein paar unangenehme Momente. Ich bin sehr an meine Grenzen gestoßen, was meine Sehgewohnheiten anging. Vor allen Dingen wegen diesem, ja, sehr besonderen und eigentlich erfreulichen Männlichkeitsbild, das halt da dargestellt wurde. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit dieser Erfahrung machen soll. Aber vielleicht finde ich sie heraus.
Was meinst du? Du bist an deine Sehgewohnheiten, an die Grenzen gestoßen? Oder was fandst du unangenehm?
Also was ich super fand an dem Film, ist, dass halt einfach eine Freundschaft zwischen Männern vorgestellt wurde, die halt keine Männerfreundschaft ist. Also es kam komplett aus, ohne irgendwelche furchtbaren No-Homo-Proklamationen irgendwie, um das eigene hegemoniale Männlichkeitsbild zu unterstreichen. Also das gab's alles nicht. Es gab auch keine Saufgelage. jetzt von den beiden Hauptfiguren. Und es war auch nicht der komplette Gegenentwurf, also es gab jetzt keine romantische Brokeback Mountain Beziehung oder so etwas. Das fand ich wirklich gut. Mir ist nur aufgefallen, dass ich erstmal was anderes erwartet habe, nämlich, dass ich erst dachte, es sei vielleicht eine romantische Beziehung zwischen den beiden Menschen. Und da ist mir aufgefallen, wie ich quasi durch andere Filme schon so geschult worden sind, wenn irgendwie so, ich sag mal, sanfte Männer vorgestellt werden, dann müssen sie quasi auch irgendwie homosexuell sein oder so. Und das hat dieser Film mir ganz toll bewusst gemacht, wie sehr ich doch schon denke, ich sei vielleicht über solche Männlichkeitsbilder hinweg, doch trotzdem noch darin verhaftet bin und irgendwie erstmal darüber stolpere.
Ja, das finde ich spannend, weil es ist ja, ich glaube, es kommt gar nicht vor, das Wort Friendship oder Friend zwischen den beiden. Es wird irgendwie so ganz subtil alles angedeutet, wie wichtig sie einander sind. Und ich habe diese Frage nach dem, gibt es jetzt, da hat diese Beziehung von den beiden eine homoerotische Komponente. Ich kann das total verstehen, dass man darauf so ein bisschen wartet und dass es dann nicht eingelöst wird, aber dass ich darauf warte oder dass ich das so ein bisschen darin sehe, spricht ja schon auch dafür, dass das vielleicht nicht ausgeschlossen ist und die Art, wie die beiden Skelette nebeneinander liegend ausgegraben werden, zeugt ja schon von einer Intimität vielleicht. Ich fand es aber total gut, dass das alles halt und auch die Freundschaft selbst in diesen Andeutungen verbleibt und irgendwie, was sie reden, eigentlich vor allen Dingen Business Talk ist. Aber trotzdem diese Beziehung so was ganz Sanftes und Freundschaftliches hat. Das hat mir total gut gefallen.
Ja, das ist das, was auch dem Film oft zugeschrieben wird, oder? Also, dass es ein ganz ruhiger Film ist, der ganz behende versucht, dieses Setting zu etablieren und fast so aufzublättern eigentlich, ne? Also, wie wir da dieses Dickicht sehen, hinter dem sich dann so langsam ergibt, ah, da sitzt noch ein Mensch, hier ist noch was, hier ist Zivilisation. So nähern die sich ja auch ganz langsam in dieser Einöde an und das ist genau, also einerseits würde ich auch sagen, diese typischen Männlichkeitskonstruktionen, die wir im Kino haben, da stellt der erstmal ein Fragezeichen dran oder will was anderes machen, der Film, und dann natürlich auch diese ganze Idee mit dem Western-Genre und der Frontier und dem Frontier-Mythos, der ja für die Konstitution der US-amerikanischen Gesellschaft ganz wichtig ist, ne, diese Eroberung, wo dann immer mehr Fragezeichen halt dran gesetzt werden. Und ich finde diese, dass sie sagt, people passing through, das merkt man auch hier, dass ganz oft der Fokus ja auch gelegt wird auf Charaktere, die überhaupt nicht mehr wichtig sind dann in dem Film. Also der bewegt sich ja ganz langsam erstmal durch diese Westernstadt und dann sehen wir da zum Beispiel dieses Baby, was auf der Theke da hingelegt wird und um das sich dann erstmal irgendwie niemand mehr kümmert. Und das taucht ja dann auch im Film später gar nicht mehr auf. Wir sehen ganz viele Native Americans, die da sind, wir sehen Immigranten, Immigrantinnen, die da hingekommen sind und wir haben, also man hat das Gefühl, sie hat da so nicht nur für die beiden so einen liebevollen Blick, sondern auch für alles andere, was da so in diesem Ort stattfindet und was das da auch so für Leben gibt, obwohl ja eigentlich diese große Erzählung, die daran, also wie entsteht der Kapitalismus und was ist mit dem Biberhandel damals gewesen und so weiter, das ist eigentlich so, also das findet da auch statt, aber sie legt da so einen ganz anderen Blick drauf, ne? Und ich glaube auch, dass wir so, wie du das jetzt meintest, also wenn wir Porträt einer jungen Frau in Flammen und Ammonite haben und noch so ein paar andere Filme, dass wir jetzt vielleicht das Gefühl haben, manchmal im Indie-Kino oder auch im Hollywood-Kino, man hat jetzt so ein Staple quasi gefunden. Also wir machen jetzt historische Filme mit aber queeren Liebesgeschichten drin und sowas. Und da würde ich sagen, dieses Label will der Film erstmal nicht haben. Aber wie du sagst, Judith, hatte ich auch das Gefühl, der Film sagt aber auch nicht, das ist es nicht. Also er lässt es quasi offen eigentlich.
Ja, und also vor allen Dingen diese Frage nach der Männlichkeit und dem Western ist ja was, was sie auch, also was Kelly Reichardt ja schon in Meek's Cut-Off verhandelt hat, weil es da ja dann auch so ein New Frontier Setting irgendwie ist. Also so die Siedler, die nach Westen ziehen und da die weiblichen Teilnehmerinnen eines so einen Tracks im Vordergrund stehen. Und jetzt haben wir halt diese untypischen und jetzt also mit King Louis ja auch nicht weißen Siedler, die da in Oregon sich ansiedeln und ihr Glück zu machen versuchen. Und ja, ich finde diese vielleicht ist so eine, diese Ambivalenz zu dieser hegemonialen Perspektive, wo man sich so versucht daran abzuarbeiten. Ja, okay, es sind natürlich Siedler, die da den Native Americans, die ja auch von Kelly Reichardt, finde ich, ganz gut, obwohl nur am Rand eingeführt werden, aber die kommen, aber die irgendwie alle auch jetzt nicht so der klassische White Man Settler sind. Und das finde ich eine ganz schönen Blick darauf, das so zu machen. Und finde da auf jeden Fall ganz viel, also es ist ja total spannend, wie man das zu den anderen Filmen von Kelly Reichardt auch in Verbindung setzen kann. Also Meek's Cut-Off ganz stark, aber zum Beispiel haben wir auch mit der Verbindung mit dem Hund, wo die Frau, die in der Jetztzeit angesiedelt ist, zu Wendy und Lucy, der erste Film, den Cary Reichardt mit Michelle Williams gemacht hat. Und dann haben wir aber vielleicht schon auch was zu Certain Women, was die Beziehung zu Tieren angeht und zu so unklaren Freundschaftsbeziehungen. Da entwickelt sich ja zwischen Kristen Stewart und Lily Gladstone, die jetzt hier auch super spannend die Frau von dem weißen Chief dieser Siedlung spielt und übersetzt zwischen Englisch und einer indigenen Sprache. Und dann hat man noch andere Filme, zum Beispiel Night Moves, irgendwie durch diese vielleicht etwas vordergründige Kapitalismus-Kritik oder Thematisierung. Also ich finde, das passt total gut, also nicht nur vom Stil her, sondern auch so von so Motiven, die sich wiederfinden in Cary Reichardts Film. Und dieses New Frontier-Thing ist da, glaube ich, auch ganz prominent.
Also ich kenne jetzt nicht die anderen Filme, aber was mir noch zu diesem Thema der Kolonialherrschaft aufgefallen ist, es gibt ja diese Szene, wurde ja eben schon mal angesprochen, wo die Cow halt, also die Kuh eingeführt wird auf so einem Boot und da irgendwie schon fast gottgleich herangeschwommen kommt. Und dann irgendwie nur so als Fly-in gibt's halt irgendwie so eine Konversation zwischen zwei Dorfbewohnern. Und der eine meint, ja, wenn Gott hier Kühe gewollt hätte, dann hätte sie halt hier hingesetzt. Und dann antwortet ihm halt der andere Typ dort, ja, aber dasselbe gilt ja auch für White Man. Also fand ich eigentlich ganz schön, dass es nur so ein kurzer Fly-in war, dieser Satz, aber man trotzdem schon so ein bisschen diese Perspektive eigentlich auf diese Settlers da nochmal präsentiert bekommen hat. Und ja, das hat sich für mich auch so über den ganzen Film gelegt.
Was hat sich über den ganzen Film gelegt für dich?
Dieses in Fragestellen überhaupt der Anwesenheit der White Settlers natürlich und dann nochmal ganz stark in Verbindung mit der Natur, für die ja auch ein bisschen die Kuh steht, die ja eigentlich da gar nicht heimlich ist. Und aber andererseits dann ja wieder ein Tier darstellt, also eigentlich auch diese Naturverbundenheit.
Ja, das fand ich interessant. Es ist ja auch am Anfang der Hund, genau, wie du gerade meintest, Judith, der da diese Knochen aufspürt. Also wir haben dann immer dieses animalische, natürliche Moment, was da ist. Und natürlich haben wir diese ganze Idee der Verknappung der Güter auch im Kapitalismus. Ne? Also es ist ja schon was, ich glaube, warum der Film auch vielleicht so resoniert oder so besonders ist, ist ja, dass dieser ganze Heist, der da jetzt im Anführungsstrichen, das ist ja auch so ein bisschen wie bei Night Moves, ne, wo sie da auf diesem Damm fahren nachts und dann diese, ich glaube, Sprengstoff irgendwie organisieren müssen und sowas, das haben wir hier ja auch, aber wirklich mit so, einerseits würden wir sagen, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das komödiantische Moment, den lowest stakes, also die müssen halt da über den Zaun und diese Kuh melken und die Leute sind ja auch so oblivious, ne, also der dem die Kuh gehört, der kann ja auch gar nicht, als er dann diesen Cake das erste Mal dann selber ist, überhaupt glauben, dass jemand das von ihm gestohlen hat oder sowas, ne, also diese Idee kommt ihm eigentlich gar nicht und da meint ja auch dann auch King Lou so, some people cannot imagine being stolen from und das ist, glaube ich, einerseits irgendwie witzig gemeint und gemacht in dem Film, dass man sich so denkt, okay, dann stehlen wir halt die Milch und dann wie so Lausbuben klettern wir über den Zaun und melken die Kuh. Aber dann gleichzeitig, und das ist vielleicht was mir jetzt erst wirklich nochmal beim dritten Mal noch stärker aufgefallen ist, diese ganze Gewalt, die eigentlich darin liegt. Also wer hat denn eigentlich jetzt tatsächlich die Mittel? Wer hat hier die Macht? Und wer kann einfach so auch ausgelöscht werden? Das wird echt nur so im Nebensatz eigentlich verhandelt oder fast gar nicht. Also der Film schneidet ja am Ende dann ins Schwarze, wenn dann die beiden auf dem Boden liegen und wir sehen aber nicht, wie sie dann umgebracht werden zum Beispiel oder sowas, ne? Und dieses quasi, und das finde ich vielleicht so ein bisschen was ich auch bei Nomadland von Chloe Zhao fand, was der Film für mich auch so stark dargestellt hat, war diese Idee, wie das Kapital halt so ganz langsam die Welt umgräbt. Und da gibt es dann Community auch und dann gibt es Leute, die sich finden. Aber das wurde ja, glaube ich, auch oft zu Nomadland gesagt, dass Zhao diesen einfachen Ausweg nimmt zu sagen, ja, dann sind dann halt ja diese Leute, diese Nomaden und die haben ja dann da ihre Community und das passt schon. Und das ist was ich aber in dem Film gar nicht sehe, sondern eigentlich das große Fragezeichen, warum muss das eigentlich so sein? Was sind eigentlich die Strukturen dahinter, die Menschen in diese Situation führen, ohne dass man quasi diese krasse Brutalität hier so zeigt? Weil wir haben das eigentlich ganz selten, dass wir mal sehen, also wir sehen dann einen kurzen Kampf vielleicht, der ausbricht oder so, aber wir sehen quasi diese Macht immer nur so ein bisschen angedeutet. Und das würde ich sagen, ist das Besondere des Films, denn ich mag den eigentlich nicht so gern, vor allem aufgrund von Ich habe da gespaltenes Verhältnis dazu, sage ich mal. Ich finde den Film einfach unglaublich langweilig, also wenn ich den schaue, gerade weil auch diese Dialoge zwischen den Leuten alle so, ich glaube, du hast es Business Talk genannt, so Matter-of-Fact-mäßig sind, also dann ewig überlegt wird, was können wir damit machen, was ist mit Blueberries, was ist mit Walnuts und so weiter. Und das ist ja wirklich in einer ganz langsamen Schritttempo wird hier alles so etabliert und dann gehen wir nochmal zu der Kuh und dann machen wir das nochmal. Was ich aber glaube, was der Effekt davon ist, ist, dass man sich fast wie in so einer Art Trance befindet. Also es wird ja auch unglaublich viel geschlafen in dem Film. Da liegt mal da mal jemand und dann liegt man mal da wieder am Ufer und so weiter. Und ich glaube, dass sie, oder dass der Trick vielleicht ist, dass sie uns so versucht, langsam hier reinzuführen in diese Freundschaft und wir so denken, was ist eigentlich das Problem? Und dann merken wir irgendwie, ah, das Problem ist eben, dass Reichtum unterschiedlich verteilt ist und der schon Macht hat, halt diese Macht auch eigentlich behält. Und es ist ganz schwer, ist da irgendwie reinzukommen mit Gewitztheit.
Ich würde gerne mal auf diesen Machtbegriff, den du gerade implizit verwendet hast, zurückkommen. Ich glaube, das ist ja eine sehr spannende Zeit des Umbruchs, die uns da gezeigt wird. Also teilweise wird halt noch in Naturalien bezahlt. Teilweise haben wir schon irgendwelche Coins, die dann irgendwie geviertelt werden oder so, weil man nicht so viel auf einmal ausgibt. Und die Frage der Macht, also Macht ist ja immer eine Sache, die halt schichtabhängig ist. Also klar, wenn wir da einen Barfight sehen oder sowas, dann ist es halt Macht, die sich in Gewalt verkehrt. Aber das ist ja quasi nicht die Macht, wenn man jetzt eine klassische Definition von Max Weber nimmt oder so, anderen ihren eigenen Willen irgendwie einzureden oder so und zu überzeugen, dann mit den Mitteln der Gewalt. Sondern es gibt halt schon diese Art der symbolischen Macht, also dieser Chief Factor, dem diese Kuh gehört, so der heißt der, genau, der kann halt einfach Macht ausüben, ohne die ganze Zeit ein Gewehr bei sich zu tragen. Also da sitzt die Frau neben ihn und die hat dann nichts zu kamellen und so funktioniert es ja. Und deswegen, glaube ich, ist diese Gewalt und eher in dem Dorf verortet, das auch ganz ekelhaft und widerlich ist und die Leute sind irgendwie total fies zueinander. Der eine reizt den anderen bis aufs Blut, um ihn dann einen reinhauen zu können. Und dann gibt es irgendwie diese, ja, ich sag mal, zivilisierte, also im Sinne von Schein des zivilisierten Macht, die halt dann in diesem wunderschönen Gutsherrenhaus zu beobachten ist. Und ich musste bei dem Film auch so ein bisschen an The Revenant denken, den ich nur einmal gesehen habe und gar nicht mochte, wo wir auch ganz stark diesen Überlebenskampf sehen. Ich glaube, irgendwie Leonardo DiCaprio, keine Ahnung, wie seine Rolle hieß, hat er noch irgendein Tier aufgerissen, um sich da drin zu verstecken und nicht zu erfrieren. Und ich glaube, also dieser Überlebenskampf, den habe ich schon gesehen in First Cow, aber das war halt nicht so graphic, ich sag mal nicht so unterhaltsam, männlich, brutal, sondern einfach nüchtern und grausam, so wie die Realität halt vermutlich ist. Also am Ende sind halt unsere Hauptfiguren beide gestorben. Und obwohl sie halt währenddessen nicht dieses klassische Western, Wilder Westen Männlichkeitsbild quasi gezeigt haben, sehen wir trotzdem diese patriarchale Gesellschaft und die Misogynie. Also auch in den Figuren selber. Also sie mögen zwar sanfter dargestellt werden, aber sie sind halt trotzdem in einer Gesellschaft verankert, wo halt die hegemoniale Männlichkeit am Ende die Macht, da haben wir es wieder, darstellt. Also zum Beispiel sagt King Lu an einer Stelle über den Chief Factor, der die ganze Zeit irgendwie von seinen tollen Fahrten nach Paris oder London erzählt hat, what kind of woman is he? Also wo Frau halt auch trotzdem immer noch eine Beleidigung darstellt. Das fand ich ganz nett, weil das für mich eine sehr realistische Darstellung ist, wie ich sie mir jedenfalls vorstelle. Ich habe jetzt nicht 1820 gelebt von einer Gesellschaft. Also dass selbst wenn wir jetzt irgendwie den Good Guy haben, der Good Guy jetzt auch nicht losgelöst ist von irgendwelchen misogynen Sozialisationsmechanismen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt natürlich ja auch mehrfach so die Feminisierung von dem Chief Factor. Das finde ich auch ganz interessant, dass er auch schon mal vorher gesagt wird, ja, er will Milch in seinen Tee. Das ist auch ja schon so eine pejorative Feminisierung seiner Person. Ich fand das total spannend, diese Gegenüberstellung halt zum Beispiel von dem Raum. Wir kommen ja einmal in dieses Wohnhaus von dem Chief rein und das ist so ganz bonbon-mäßig gestrichen und so sauber, naja, nach den Standards vielleicht damals wahnsinnig sauber und elegant. Und dann hat man halt diese harte, raue Außenwelt und ich finde das total schön, aber bei dem Film, wie die Härte dieser Lebensrealität kontrastiert wird mit so einer ganz sanften, fast idyllischen Inszenierung, die man vielleicht Kelly Reichardt auch fast zum Vorwurf machen könnte. Also wir kommen ja irgendwie rein in diese alte Zeit, also jetzt nach dem Zeitsprung, mit so einer ganz sanften, gezupften Musik und sehen Cookie beim Pilze sammeln und sieht aus wie, weiß ich nicht, der letzte schöne Waldspaziergang. Und dann wird das wiederum direkt kontrastiert mit der Härte, mit der diese Siedlertruppe umgeht miteinander und sich prügelt und so weiter. Also ich finde, da werden wirklich ganz viele so Kontraste zwischen Idylle und Häuslichkeit und Sanftheit und Schönheit zu dieser harten Lebensrealität und auch den harten Regeln des Marktes, die wir ja wirklich wie in so einem Kapitalismus 101-Kurs da so reingedrückt kriegen. Also könnte man sich ja vielleicht auch streiten, ob das schon wirklich sehr plakativ ist. Ich weiß es nicht, mir hat es total gut gefallen, aber ich würde auf jeden Fall alle Standpunkte, die sagen, ja, es ist mir zu lehrbuchmäßig, wieder über die Produktionsmittel und die Nachfrage und das Angebot gesprochen wird und so weiter.
Ja, so ging es mir auf jeden Fall, dass ich immer zwischendurch dachte, irgendwie wirkt das aber auch wie so ein Studiefilm und den schaut man sich dann mal an und dann kann man hier das dann lernen, wie wird das aufgebaut und so weiter und warum fliegt das dann auf? Und ich finde das auch irritierend, also dass es so weich erzählt ist, ne, wo ich mich frage, diese Langsamkeit, da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich ja so eine Langeweile empfinde bei diesem Film und ich finde, das hat fast so was hingestelltes, theaterhaftes manchmal, also dass man wirklich so merkt, okay, jetzt wird die Zeile vorgelesen und dann kommt das und hat auch immer so das Gefühl, irgendwie fehlt mir hier so nochmal die zweite Ebene oder irgendwas, also ich muss mich diesem Film so hingeben und das durchgestottert bekommen und am Ende weiß ich dann, was hier passiert ist, aber ich merke dann trotzdem bei mir, dass so wenn diese letzten 20 Minuten anfangen und dann die Flucht losgeht und dieses ganze Konstrukt, was sie sich aufgebaut haben und was sie sich ja vor allem so weich aufgebaut haben und so einfach aufgebaut haben, wenn das auf einmal so jäh dann zerstört wird, dass der Film dann doch so eine Art Radikalität eigentlich entwickelt, die ich vorher gar nicht so stark wahrgenommen habe. Und diese Langsamkeit, das habe ich mich gefragt, weil ich aus dem Ethnologiestudium immer noch so das Gefühl hatte, Kulturen sind eigentlich nie so klar, wie das hier erzählt wird. Also, dass hier wirklich so ganz klar immer gesagt, wir machen jetzt das und wir machen das und alle reden miteinander und wir haben jetzt hier diese Freundschaft. Irgendwie wirkt das für mich untypisch für die Zeit eigentlich, wo ich das Gefühl habe, da müsste eigentlich mehr Misstrauen sein, da müsste man sich stärker hintergehen und so weiter. Aber vielleicht sind das halt genau diese Figuren, die sie halt ins Zentrum stellt, also die dann halt die fiktionalen Figuren sind, die sie hereinstellen will, die eben nicht die sind, über die man normalerweise die Geschichten erzählt. Also das ist vielleicht so der Pluspunkt. Es gibt auch dieses, haben wir auch schon öfter mal hier besprochen, dieses Konzept von irgendwie Hauntology, was glaube ich ursprünglich von Derrida ist und von Mark Fisher ja dann weiter benutzt wurde. Und diese Idee quasi, wie hätte es auch gewesen sein können? Also was hätte man an dieser Frontier, wo ja noch nicht ganz klar war, was sich jetzt entwickelt, was hätte man eigentlich hier auch aufbauen können? Wie das ist, glaube ich, etwas, was sie hier versucht zu zeigen, dass eben nicht jeder und alle immer so nur zu 100% vielleicht auf ihren eigenen Vorteil bedacht waren, sondern man es auch vielleicht hätte anders lösen können. Aber diese Geschichten hören wir halt nie, weil die Leute sterben halt, die versucht haben, sich so zu verhalten, irgendwie so.
Aber sie haben ja einen, also das Interessante ist ja daran, dass wir irgendwie bei diesem Heist irgendwie mitfiebern auf eine Weise. Und ich meine, das ist ja wirklich der langsamste Heist überhaupt. Also die klettern da immer über diesen Zaun und dann melken sie eine Kuh. Und dann auch die Flucht, von der du gesprochen hast, die mir auch total nahe gegangen ist. Aber die ist ja alles andere als eine Verfolgungsjagd. Man sieht die Verfolger ja kaum. Alle stehen eigentlich die ganze Zeit nur rum oder warten. Aber wir sind irgendwie bei denen und hoffen, dass das funktioniert und sehen das dann irgendwie auch als eine Art Auflehnung gegen den kapitalistischen, kolonialistischen Siedler an. Und gleichzeitig basiert natürlich das ganze Ziel, was sie haben und das Erfolgskonzept, was sie sich machen, nämlich mit dem Geld oder diesen verschiedenen Währungsformen, die da am Laufen sind, fand ich auch eine total gute Beobachtung, weil das einfach so ganz interessant ist, dass man natürlich in einem Film über den frühen Kapitalismus oder so diese unterschiedlichen ganzen Geldtypen hat. Sie versuchen ja aber dann daraus Kapital zu schlagen und mit dem Kapital, was sie dann irgendwie auf semi-legalem Weg erwirtschaftet haben, woanders anzufangen und auch kapitalistische Ausbeuter zu sein. Also sie wollen ja schon their fortune machen und also es ist so einfach, ist es ja nicht, dass jetzt sie quasi einen Ausweg aus diesem System darstellen würden, sondern wir sind quasi ja bei ihnen und hoffen, dass für sie es halt besser ausgeht als für die anderen Kapitalisten.
Ja, in dem Sinne passt es ja eigentlich ganz gut doch wieder. Also wir haben halt einfach zwei Businesspartner, für die es quasi gerade opportun, zusammen zu arbeiten. Der eine regelt irgendwie, ich sag mal, das Organisatorische und der andere kann halt gut backen. Und wir wissen ja alle, Kapitalismus beeinflusst negativ zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich finde King Lu eigentlich noch, ich halte den noch für einen glaubwürdigen Charakter, denn er wird ja am Anfang von Cookie gerettet. Also er war ja da nackt im Wald nachts und wäre halt fast verhungert. Und wenn man jetzt das mal ganz rationalistisch betrachtet, diese Beziehung zwischen King Lu und Cookie, dann steht er ja quasi in seiner Schuld und ja, hat dann später noch mit ihm ein Geschäft. Das finde ich noch glaubwürdig. Womit ich so ein bisschen hadere, ist die Figur Cookie, weil die ist mir einfach, und da weiß ich wieder nicht, ob das an meinem indoktrinierten Männlichkeitsbild liegt, die ist mir eigentlich einfach zu weich. Ich dachte am Anfang, vielleicht ist er nicht ganz frisch im Kopf. Er wirkt schon fast so ein bisschen naiv. Und das tut mir leid, weil ich würde diese Figur gerne glauben. Und dass ich das eben nicht tue, finde ich, verweist dann halt wieder darauf, auch vielleicht, wie ich Menschen sehe und ja, Beziehungen zwischen Männern und oder Menschen im Allgemeinen vielleicht auch einschätze. Aber ja, vielleicht kommen wir später noch mal genauer auf Cookie zu sprechen, weil der wird ja schon noch mal anders dargestellt als King Lu. Weil da hatte ich auch so ein paar unangenehme, ich will fast sagen, Cringe-Momente.
Aber ich finde, dass die Figuren, das ist ja fast auch so ein bisschen arg lehrbuchhaft, wie vielleicht diese Kapitalismus und 101, was ich meinte, Darstellung und Frage nach Angebot und Nachfrage und so weiter, sehr schematisch ist, wird ja auch, gibt es so richtig so Szenen, die man, finde ich, auch Kelly Reichardt als, da macht sie sich zu einfach, weil das ist zu plakativ vorhalten könnte, was ich aber überhaupt nicht finde, aber wo sie beiden dann so ihre Vorgeschichte erzählen. Also das ist ja immer so ein bisschen, da machen sie es Filme, das ist dann telling, nicht showing. Also wenn einfach gesagt wird, ja, und ich bin da und da aufgewachsen und dann ist meine Mutter gestorben, dann ist mein Vater gestorben und dann habe ich einfach nie mehr aufgehört, mich zu bewegen. I never stopped moving. Und irgendwie ist er jemand, der anscheinend immer überall einfach so reingerät. So wird ja irgendwie seine Geschichte erklärt und King Lu erklärt seine Geschichte auf eine andere Weise. Also ich finde, es wird auf jeden Fall ja versucht zu sagen, warum sie so sind, wie sie sind vielleicht.
Aber müssten sie nicht total abgehärtet sein? Also vor allem dem Cookie, der wirklich furchtbar von seiner Truppe da behandelt wurde, für die er gekocht hat. Und wenn er doch irgendwie so viel von der Welt gesehen hat, der wird ja bestimmt nicht immer auf so freundliche Menschen wie King Lu getroffen sein. Und ich finde eigentlich, was du eben, Christian, gesagt hast, dass da irgendwie ein bisschen mehr Misstrauen herrschen müsste. Es ist traurig, aber ich finde auch, eigentlich würde das in die Zeit, vielleicht sogar in die heutige Zeit passen. Und deswegen ist Cookie für mich eher so eine Traum- oder utopische Figur.
Das gefällt ich auch. Also ich habe auch das Gefühl, dass das so das Besondere an dem Film ist, dass man nicht so richtig hinterfragen soll, warum helfen die sich eigentlich gegenseitig. Denn wir erfahren ja dann auch, also das Erste, was, oder eine der ersten Sachen, die King Lu ihm erzählt, ist ja, dass er jemanden umgebracht hat gerade, ne, weil sein Freund wiederum von denen da umgebracht wurde. Und dann das Erste, was Cookie macht, ist, den halt mit in sein Zelt da zu nehmen bei diesen anderen Leuten. Und dann ist er da weg. Und dann haben wir am Anfang ja so ein bisschen diese fast Slapstick-artigen Szenen, wo er ihn sucht und nicht genau weiß, wo ist der jetzt angekommen und so weiter. Und dann wird sich da immer wieder zusammengerafft und ja, diese Beziehung aufgebaut. Und ich fand gut, wie du es nochmal gesagt hast, Judith, dass die ja auch, also wenn wir jetzt sagen, das ist immer Kapitalismuskritik, ist es ja, der Kapitalismus existiert ja da noch nicht, so in dieser Form, wie wir den heute haben, mit dieser Profitmaximierung und dem einheitlichen Geldsystem und so weiter. Aber was halt hier so ein bisschen drin ist, finde ich, ist diese Idee der ursprünglichen Akkumulation von Marx, also quasi die Idee, dass wir ja verschiedene Klassen haben und die einen haben halt die Produktionsmittel und die anderen nicht. Die müssen ihre Arbeitskraft verkaufen. Und die Frage, wie ist das eigentlich entstanden ursprünglich? Und da gibt's ja auch den Mythos, so ähnlich halt wie den Frontier-Mythos vielleicht, der sagt, ja, wir haben das alles einfach so erschlossen und dann war das da und so weiter. Und das ist die große Eroberungsgeschichte. Ist ja die andere Idee, dass man sagt, ja, manche Leute waren halt einfach sehr sparsam und haben sich halt ihren Reichtum aufgebaut und so ist das dann gekommen. Und Ich finde ganz cool, dass King Louis ja irgendwo am Anfang sagt, ja, wenn wir das Business starten wollen, dann brauchen wir a miracle, leverage or a crime. Also wir brauchen quasi ein Wunder, ein Hebel oder ein Verbrechen eigentlich, um das zu machen. Also in der Akkumulation eigentlich von Kapital müssen wir erst irgendwas anderes machen. Denn es ist uns ja nicht Gott gegeben, dass wir jetzt einfach hier anfangen können. Deswegen fangen sie ja dann an, diese Milch zu klauen. Was ja auch so witzig ist, weil diese Milch, also man fragt sich auch, können die Cookies nicht vielleicht doch einfach ohne diese Milch machen? Aber nee, man braucht halt, das ist genau das eine Ding, was man braucht. Und das ist hier natürlich, also das ist ja das Paradebeispiel für künstliche Verknappung. Das ist halt wieder wie so ein Studiefilm. Es gibt halt diese eine Kuh und von der braucht man es dann. Und deswegen denken die natürlich schon so in diesem System. Aber dass sie so weich sind, dass sie so zueinander halten, ohne, finde ich, dass der Film einem versucht, das zu erklären, warum. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt merken, die sind total ähnlich oder die kämpfen jetzt fürs selbe oder so, sondern so ein bisschen sollen wir das glauben. Eventuell könnte man sagen, dass es so zwei Ausgrenzungsgeschichten sind. Also Cookie ist irgendwie scheinbar zu weich für die anderen und so zu gutmütig und King Lou ist halt nicht weiß. Und deswegen kommt es vielleicht daher, dass die zu zwei Ausgegrenzten halt hier so ihre Möglichkeit sehen, halt sich so zusammenzuraufen. Aber es hat so was ganz doll Meditatives und Langsames irgendwie so, ne? Und das ist was, ja, was ich auf jeden Fall interessant finde an dem Film. Ich weiß aber nicht, ob ich es sonderlich gut, also wäre das besser, wenn die sich noch stärker hintergangen hätten. Ich meine, der eine springt dann am Ende in den Fluss, Cookie nicht. Es ist nicht ganz klar, das muss man dem Film vielleicht auch zugutehalten. Vieles wird dann auch nicht ausbuchstabiert, also so viel wie dieser Plan immer ausbuchstabiert wird, erfahren wir nie so richtig, ob Cookie zum Beispiel einfach nicht schwimmen kann, ne? Oder wie viel Zeit vergangen ist.
Das ist, glaube ich, relativ deutlich. Schon mal am Anfang, weil er schon mal am Anfang so ganz beeindruckt guckt, wie King Lou wegschwimmt. Mhm. Und da fand ich es, glaube ich, relativ eindeutig, dass er einfach nicht schwimmen kann. Und ja, aber klar, es gibt dann, ja, es ist alles schon so ein bisschen, auch die Frage, wo am Ende man so ein bisschen plakativ King Lou anschaut, ob er jetzt das Geld nimmt und den verletzten Cookie zurücklässt oder halt nicht. Aber es hat schon sowas, du meintest doch, dass Kelly Reichardt vielleicht auch einen Märchenfilm in Europa hätte oder was Magischeres drehen wollen. Es hat ja schon so was Märchenhaftes auch. Das passt ganz gut, was du, Deborah, vorhin zu dieser Figur Cookie gesagt hast, dass er halt irgendwie so eine Märchenfigur auf eine Weise ist. Er sieht aus wie so ein etwas zu gutmütiger junger Mann, der dann mit diesen Pilzen sammeln am Anfang dieser idyllischen Musik dargestellt wird. Das ist irgendwie zu märchenhaft für diese Welt und ja.
Also versucht uns der Film darin dann quasi zu suggerieren, so ihr könnt so tun, als wärt ihr gut und ihr könnt so tun, als wärt ihr besonders feinfühlig und besonders freundschaftlich, aber eigentlich gibt's halt kein richtiges Leben im Falschen. Eigentlich müsst ihr euch verdingen in dieser Welt, eigentlich müsst ihr versuchen, Kapital irgendwie zu akkumulieren oder euch eben dem unterzuordnen und anders kommt ihr halt in dieser Welt nicht durch und deswegen ist quasi eigentlich sowas wie so eine, ja, ganz naive Freundschaft gar nicht so richtig möglich.
Ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen als Einzelperson, deswegen immer Befreiung aller anstreben. So hat Adorno das, glaube ich, auch gemeint, ohne dass ich da jetzt große Expertin wäre. Aber es gibt zum Beispiel Studien dazu, die halt beobachtet haben, dass vor allen Dingen Menschen mit großen finanziellen oder anderen Schwierigkeiten, also ich sag jetzt mal die aus den sozioökonomisch schwächer gestellten Milieus, sich eher gegenseitig helfen als also Menschen mit einem höheren Einkommen. Einfach weil sie es gewohnt sind, dass man selber immer wieder Hilfe benötigen kann oder wahrscheinlich wird und immer wieder abrutschen kann. Und deswegen gibt es da häufig freiwillige Zusammenschlüsse, die halt auch gar nicht auf eine sofortige Reziprozität ausgelegt sind. Und so würde ich das eigentlich auch hier sehen. Also ich meine, King Lou und Cookie haben halt keinen festen Wohnsitz oder King Lou hat später diese Hütte da. Sie haben jetzt keine große Familie, also es gibt keinen Haushalt, in dem sie irgendwie umsorgt werden oder jemanden umsorgen. Sie sind halt Einzelpersonen und deswegen, glaube ich, ist diese gegenseitige Hilfe schon lebensnotwendig. Jetzt, wo ich länger drüber nachdenke, vielleicht habe ich das eben doch ein bisschen zu kritisch gesehen, aber ich bleib dabei, dass Cookie, wenn er das erste Mal in King Lou's kleine Hütte kommt, sicherlich nicht da fegen muss und irgendwie von draußen noch Blumen einsammeln muss, wie er es ja in dem Film getan hat. Das sind so die kleinen Momente, wo ich mir dachte, ach, jetzt ist auch was drüber.
sind wir da wieder beim Cottagecore dann so ein bisschen. Also will der Film dann nämlich, will der Film dann doch alles. Es ist ja auch immer dann die A24-Art, dass man dann versucht, das nochmal zu vermarkten und dann nochmal mit einem Bild und dann muss jeder dann auch nochmal so sein eigener Superheld sein, inklusive der Kuh. Ja, macht sie sich dann doch zu einfach.
Ich finde es schön. Ich finde es einfach schön, aber vielleicht ist das auch Cottagecore und damit, also hat das diese ganze ambivalente Bedürfnis nach der Idylle, was finde ich auch echt ein ganz interessantes Konzept für den Film ist, also bei allem, was daran überhaupt nicht idyllisch ist. Was ich auch noch spannend, also was du vorhin gesagt hast, Christian, mit der ursprünglichen Akkumulation und dem der Frage, die King Lou sagt, ob sie jetzt entweder einen Hebel, ein Wunder oder ein Verbrechen brauchen. Und ja, ist natürlich so ein bisschen so eine sehr plakative, einfache Lesart, aber natürlich ist die ursprüngliche Akkumulation, um die es so hintergründig in dem Film geht, einfach die Landnahme im Westen, wo halt, also nicht die Produktionsmittel, die Kuh, sondern die Produktionsmittel, das Land, das dann nicht mehr allen gehört und oder nicht mehr vor allen Dingen der indigenen Bevölkerung gehört, haben wir natürlich irgendwie auch ein Verbrechen. Also diese ursprüngliche Akkumulation ist auch ein Verbrechen. Ist nicht jede ursprüngliche Akkumulation immer ein Verbrechen, weil
ja,
sie ein Verbrechen halt an der Menschheit ist. Und ist natürlich halt auch eine etwas einfache Lesart, aber eigentlich schon auch eine passende, finde ich.
Ich finde halt so komisch, dass wir diese zwei Leute haben, die so ein bisschen sind wie heutzutage halt irgendwelche, ja, ganz entspannten Typen, die sich auf so einer Party kennenlernen und dann in eine WG einziehen, ein Start-up gründen und sich überlegen, was können wir jetzt eigentlich hier machen? Was ist hier unser Plan? We have a window hier, sagt er ja auch irgendwann kurz. Das ist jetzt genau unser Window. Wenn wir jetzt anfangen mit diesen Cakes und dann kommt vielleicht noch mehr Kühe, dann haben wir uns vielleicht schon etabliert oder sowas. Und das so draufzuschmeißen auf dieses harte Frontier-Leben, wo jeder nur an sich selbst denken muss und man versuchen muss, so ellenbogenmäßig sich da irgendwas zu erkämpfen, da genau frage ich mich einfach so, was erzählt der Film? Woran scheitern die dann eigentlich am Ende? Warum müssen die eigentlich sterben? Hätte es einen Ausweg gegeben? Was ist hier so der politische Stachel im Fleisch des Kapitalismus, den Reichardt versucht, da ja, ganz weich über zwei Stunden so reinzuschieben, weil irgendeiner ist da, aber ich habe es für mich noch nicht ganz erörtert, was genau sie hier will eigentlich. Weil ich finde diese Idee, so dass jetzt mal ein anderer Western-Film mit einer Männerkonstruktion und sowas nicht so interessant wie diese, ist das wie die Ursünde? Hätten sie nicht auch was anderes backen können? Warum geht's schief? Weil er runterfällt einfach vom Baum, ne? Weil er diesen Ast da zerbricht und dann, das hattest du ja ganz schön gesagt, finde ich, Debbie, dass der T-Factor, der muss das Verbrechen dann gar nicht, oder der muss die Gewalt selber gar nicht mehr ausüben, ne? Die werden dann einfach gejagt und sowas, der hat da schon seine kleine Enklave gebaut, wo er so ganz kulturell tun kann und so weiter. Ja, aber ich habe so der letzte Funke ist bei mir noch nicht da, warum das hier eine interessante Abhandlung ist.
Naja, der Grund, warum es scheitert, ist ja schon auch, und das ist ja auch so ein ganz klassisches Heist-Film oder Verbrechensfilm-Motiv, dass sie eigentlich schon aufhören hätten können und dann noch weitermachen, weil sie glauben, dass ihre Akkumulation von Kapital noch nicht groß genug ist. Also das wird ja schon irgendwie so, also 2-3 Mal zur Debatte gestellt, bevor dann das Unglück passiert. Eigentlich hätten wir, davon könnten wir uns schon ein Hotel in San Francisco kaufen. Davon könnten wir uns so und so viel Acre of Land in Kalifornien kaufen. Und dann wird aber immer noch weitergemacht. Also ich würde das überhaupt nicht als das große Ziel dieses Films ansehen, das irgendwie zu thematisieren oder das in den Vordergrund zu stellen. Aber das ist auf jeden Fall ja schon ein Punkt, weswegen es halt am Ende zu diesem Tod kommen muss. Aber ich tue mich immer sehr schwer damit, jetzt irgendwie die große Message dieses Films irgendwie zu identifizieren. Was mich, was du ja am Anfang gesagt hast, ist dieses Zitat von Kelly Reichardt, these glimpses of people passing through. Vielleicht hier weniger through Space als through time, also weil sie ja auch so einen diesen Glimpse über die Zeitgrenze hinweg gewagt wird am Anfang. Und an einer anderen Stelle hat Kelly Reichardt in dem Interview gesagt, schon glaube ich über vorherige Filme, dass sie an Figuren interessiert ist, die ohne Sicherheitsnetz leben. Also die, für die halt dann ein Fehltritt wirklich alles bedeuten kann. Den Tod oder den Verlust des geliebten Hundes, und so weiter. Und das finde ich hier schon auch ganz passend. Das ist irgendwie so eine große Chance, aber dann halt auch das große Nichts gegenübergestellt wird.
Also was ich hier vielleicht ganz klar auch noch sehen würde, ist so eine Vorform des American Dream, der halt natürlich scheitern muss, weil diese Erzählung eben in den meisten Fällen eine Lüge ist. Also sie haben sich schon quasi kleine Ziele gesetzt. Es wird dann nicht das ganz große Hotel in San Francisco, weil mit denen können sie nicht mithalten, hat der King Lou gesagt. Aber es wird halt auch nicht das kleine, weil sie haben halt eben kein Kapital, sie sind mittellos und sie haben auch kein krasses Gewaltpotenzial und vor allen Dingen keine symbolische Macht oder Herrschaft.
Ich habe noch eine ganz andere Frage, und zwar, wie ihr die Musik fandet, weil die so, ja, so sehr sphärisch ist und ich das auch am Anfang gleichzeitig sehr schön und ein bisschen demonstrativ fand, wie das Thema des Films so von der E-Gitarre in der Jetztzeit zur akustischen Gezupfe in der Vergangenheit wechselt und sie irgendwie mal so eine Stimmung dazu macht. Mich hat der Anfang auch so ein bisschen an Jim Jarmusch Dead Man erinnert, der ja vielleicht schon auch so ein bisschen als Folie präsent sein könnte bei dem ganzen Film. Für all diese Assoziationen mit Jim Jarmusch, die ich finde, doch auch gar nicht so schlecht passt, weil es gibt ja zum Beispiel auch so eine Szene, wo Cookie eine Gehirnerschütterung hat oder so und dann so unscharf sieht und dann alles so ein bisschen nebulös wird, was mich schon sehr an den Jarmusch-Film erinnert hat. Und auch so dieses Anti-Western-mäßige. Genau, das hat mich aber vor allen Dingen darauf gestoßen, hat mich diese Anfangsmusik. Und die hat aber ja schon auch, die gibt ja dieser, zum Beispiel dieser Szene, auf die ich jetzt schon mehrfach verwiesen habe, mit dem Pilz zusammen, so eine ganz spezifische Atmosphäre wird dadurch erschaffen, durch diese Musik.
Also ich habe die Musik gar nicht mehr so richtig im Kopf. Ich weiß nur, dass mich Musik häufig nervt. Also so bei Dune zum Beispiel, ich glaube, das ist ja klar, das ist halt natürlich ganz furchtbar, aber ich finde es immer ganz gut, wenn Musik wirklich super sparsam eingesetzt wird und wenn dann nicht die Bedeutung der Szene komplett ändert, sondern halt unterstreicht. Und deswegen, ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich die Musik fand, aber offenbar war es mir nicht zu viel. Das ist ja auch schon mal was Gutes.
Vielleicht ist es da, jetzt kommt bei mir gerade so alles so ein bisschen zusammen. Also einerseits hat das dieses Märchenhafte ganz stark. Also zwischendurch denkt man, was ist das jetzt? Ist das jetzt das Musikvideo zu Ball of Oranges von Bright Eyes oder was? Was da jetzt gleich anfängt. Und dadurch, der tapst ja so behende eigentlich, der Film, auch durch diese Klänge. Und die haben ja gar nicht so diese riesigen Weiten, die wir sonst im Western haben, sondern dieses ganz dichte. Wir sehen manchmal auch sozusagen auch die Kameraführung, dass man so durch so einen kleinen Spalt in der Tür nur sieht und so. Hat er ja was ganz Warmes, obwohl der ja eigentlich von so einer ganz harten, ganz rauen Realität erzählt. Und wo ich jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, um die Sachen zusammenzubringen, ist, dass vielleicht Kelly Reichardt eben uns erzählt, dass so wie die beide sind, also so wie die beide ihr Business planen, eben auf diese Start-up-Art quasi, ne, auf dieses so, wir könnten das machen und wir sind ja eigentlich gute Freunde und sowas, dass das vielleicht die Idee ist, wie wir uns Kapitalismus heute imaginieren, wie es funktioniert. Also so geht das ja, dann machen wir das und warum machen wir nicht einen Filmpodcast und Leute zahlen dafür irgendwie auf Steady und fertig, so ungefähr. Und kann doch jeder irgendwie sein Ding einfach machen, so. Um das aber dann tatsächlich, um vor allem in der Zeit, wo das entstanden ist, aber auch heute noch an den Rändern ganz klare, brutale körperliche Macht ausgeübt wird, zum Beispiel indem hier eben der indigenen Bevölkerung komplett ihr Land genommen wird, also auch da, wo sie sich dann ihr Land vielleicht kaufen wollen oder dann ihr Hotel hinbauen wollen, das ist ja schon was durch Brutalität erzeugt wurde, dieser Raum, dass der überhaupt da ist, dass das halt nicht so einfach geht und die scheitern dann natürlich auch daran und vielleicht sollte es das auch so ein bisschen zeigen, so dass quasi die beiden auch eher so symbolisieren, wie wir da heute drauf schauen und aber in dem Film ganz klar gesagt wird, ja, es ist halt nicht so einfach, weil es gibt noch ganz andere Arten von Macht und Hegemonie vielleicht, die man aufbauen muss, um sowas entweder halt ursprünglich umzusetzen und akkumulieren wie hier oder heutzutage halt einfach an den Rändern, ne, wo wir das gar nicht sehen, wo halt Leute für uns arbeiten und die Technik herstellen, mit der man jetzt in ein Mikro spricht und sowas. Und vielleicht ist das so ein Zugang bei dem Film, den ich noch ganz interessant finde, weil der einen schon einlullt und ich glaube, das ist genau das, woran man so ein Fragezeichen vielleicht setzen sollte. Wir sollten vielleicht auch mal so ein bisschen Richtung Ende kommen. Debbie, muss man First Cow gesehen haben, vor allem jetzt im Kino?
Wenn man ihm schaut, dann würde ich ihn im Kino gucken, weil es eben diese tollen Landschaftsaufnahmen gibt, weil man die Kälte irgendwie spürt, man sieht den Atem, das kommt, glaube ich, besser auf einer großen Leinwand rüber. Ja, man kann ihn sich anschauen, warum nicht? Aber es ist keine ganz klare Verfehlung, wenn man es nicht tut und es gibt eben unangenehme Momente, die auch so ein bisschen ungewollt albern sind, wie ich finde. Deswegen macht, was ihr wollt.
Judith, was sagst du? Muss man?
Ich finde, man muss auf jeden Fall. Ich würde ihn überlegen, ich habe ihn jetzt dreimal gesehen, ob ich ihn noch ein viertes Mal im Kino anschaue, wenn ich die Gelegenheit und Zeit dafür finde. Und
was wäre das, was dich dann da nochmal jetzt reizen würde? Ist es dann auch wirklich nochmal so das Visuelle oder das Audiovisuelle, wenn du jetzt schon quasi dreimal genau weißt, wohin das alles führt?
Ja, ich glaube, ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, wie sie da irgendwie so eine in sich vielleicht widersprüchliche Atmosphäre erzeugt und das sowohl visuell als auch narrativ, als auch vielleicht einfach durch diesen Zeitsprung. Ich weiß nicht, ich finde diesen Blick einfach wahnsinnig beeindruckend und auch jetzt, genau, deswegen würde ich ihn, wenn dann nochmal im Kino anschauen, auch die Materialität der Bilder und so mit ihrer Körnigkeit einfach wundervoll anzusehen. Ich weiß, ich würde ihn vielleicht jetzt einfach mehr wie so ein, es ist einfach etwas, worauf ich gerne drauf schaue inzwischen. Habe ich so gemerkt beim dritten Mal schauen. Und also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen und ich würde auch eigentlich alle anderen Filme von Kelly Reichardt empfehlen. Mach mal das Special.
Das machen wir, oder? Und dann laden wir dich ein, oder? Wie wär's? Das können wir jetzt uns auch schon mal überlegen. Genau, ich glaube mal im nächsten Jahr wird vielleicht das dann an der Zeit sein. Ich würde sagen, nein, man muss ihn nicht gesehen haben. Ich finde, aber ich habe meinen Frieden ein bisschen jetzt gemacht mit dem Film. Und ich hätte vielleicht auch, also wenn wir das Reichardt-Special machen, Lust, ihn dann nochmal so am Ende dann dieser Filmografie mir nochmal anzuschauen, zu schauen, was ich dann nochmal vielleicht Neues hier entdecke. Aber dieser grundsätzliche Konflikt, dieser hingestellt hat, dass es so langsam ist und dass es auch so naiv wirkt, etwas, was wir jetzt öfter mal so eingestreut haben, aber der Film selbst wahrscheinlich gar nicht so naiv ist, wie ich ihn am Anfang wahrgenommen habe, das finde ich schon nochmal ganz interessant. Ich weiß nur nicht, ob es ein Film ist. Also es ist ein Film, bei dem ich immer wieder, wenn ich ihn sehe, nochmal das Gefühl habe, ach guck mal, hier gibt's noch einen Nebencharakter, auf dem die Kamera nochmal so ein bisschen lingert und da ist nochmal was, aber es ist keiner, weiß ich nicht, wo sich aus dem Erlebnis für mich immer noch mal sowas Neues ergibt. Deswegen, ja. Aber einmal gucke ich ihn noch und dann ist Schluss. Und dann soll es uns reichen. Und ihr könnt ihn jetzt auch gucken. Der ist seit dieser Woche in den Kinos. Ich habe im Discord mal rumgefragt. Also in ein paar Städten auf jeden Fall läuft der an. Im Gegensatz zu zum Beispiel French Dispatch, der irgendwie bei manchen Leuten gar nicht läuft. Also ich würde mal sagen, wenn ihr den schauen könnt, dann macht das doch vielleicht mal. Man kann auf jeden Fall danach sehr gut drüber diskutieren, so wie wir das gemacht haben. Danke, dass ihr mit mir oder mir nochmal diesen Film verständlicher gemacht habt.
Ja, gerne.
Ja, ich habe mich sehr gefreut.
Und wir, also ihr, die das hört, und ich, das nächste Woche wieder. Wir sprechen über das Cowboy Bebop Remake von Netflix. Das kommt diesen Freitag raus. Und sonst, genau, sehen, lesen wir vielleicht voneinander vom Kurzfilmfestival in Köln. Dahin mache ich mich jetzt auf. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast@yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt's in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl. Und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com/katz. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Studio-BossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den Shownotes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.